Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Ich weiß gar nicht, ob ich heute gut genug vorbereitet bin. Ich fliege, glaube ich, auf heute. Heute erfahren alle, dass ich überhaupt nichts von diesen ganzen medizinischen Zusammenhängen verstehe. Martin merkt es vor allen Dingen auch, ey. Boah, ich krieg Schweißausbrüche. Es ist so peinlich, ey. Ich kann gar nichts.
Hallo Daniel, ich höre dich schon.
Oh.
Wir sind on air.
Okay, hi. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin. Ja, so wie mein innerer Monolog gerade, dürfte sich die Gedankenschleife im Kopf eines Menschen anhören, der unter dem sogenannten Imposter-Syndrom oder auch dem Hochstapler-Syndrom leidet. Und darüber möchte ich gerne heute mit dir reden, lieber Martin. Hast du selber Schnittmengen zum Imposter-Syndrom?
Unbedingt, weißt du doch.
Du hast gar nicht studiert in Wirklichkeit, ne?
Genau, also so ein Examen kann man sich schnell drucken, ne?
Ja.
Also ich muss dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich war sehr enttäuscht, als ich damals meine Urkunde bekommen hatte, also sowohl nach dem Staatsexamen als auch nach der Dissertation, also der Doktorarbeit und auch nach der Habilitation, weil das waren immer Urkunden, da habe ich gedacht, das hättest du dir schön aus dem Drucker holen können, so ungefähr, ne?
Ja, gibt es ja mittlerweile auch viele einschlägige Portale, wo man sich vom Adelstitel bis zur Habilitation alles ausdrucken lassen kann, ne?
Ja, ja.
Der Imposter-Syndrom, das klingt jetzt so hochtrabend. Das ist ein Begriff, der aber tatsächlich in sozialen Medien und auch in Interviews in der jüngeren Vergangenheit häufiger auftaucht. Und ich weiß so grob, was es damit auf sich hat, aber ich würde gerne mal verstehen, was dahinter steckt. Ob das jetzt nur irgendein modischer Schnickschnack ist oder ob es tatsächlich ein wie auch immer geartetes psychisches Phänomen ist. Hast du, lieber Martin, manchmal auch das Gefühl, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass vor allem auch deine Patienten vielleicht denken können, dass du gar nicht weißt, was du da tust?
Du, ich glaube, diese Selbstzweifel, die hat jeder irgendwie. Und natürlich erwischt man sich auch dabei, dass man da immer wieder drüber nachdenkt. Also wie kommt man in eine bestimmte Situation oder in einem bestimmten Job oder eine bestimmte Position, also eine führende Position zum Beispiel, habe ich die überhaupt verdient? Ja, aber vielleicht fangen wir nochmal vorne an, Daniel. Was ist denn eigentlich das Imposter-Syndrom?
Drehen wir das jetzt einfach mal um und du stellst mir die Fragen oder was?
Genau.
Das geht nach hinten los, kann ich dir jetzt schon sagen.
Nein, ich helfe dir.
Ich finde ja das deutsche Wort Hochstapler eigentlich viel schöner. Da denke ich dann direkt an Felix Krull, der ja auch irgendwie so diesen schönen, also heute sagt man fake it till you make it, ne? Also wenn du es nicht kannst, dann gib einfach vor, es zu können und irgendwann wird es dann schon funktionieren. Oder auch Catch Me If You Can, damals mit Leonardo DiCaprio, der ja wirklich auch dann, glaube ich, Pilot war und
Arzt,
Anwalt. Ja. Und ich meine, da muss man ja auch wirklich nochmal unterscheiden. Sitze ich jetzt irgendwo am Schreibtisch oder habe ich wirklich eine Fallhöhe als jemand, der einfach, wenn er das, was er tut, nicht kann, im Zweifelsfall auch Menschenleben
gefährdet, ne?
Riskiert, ne?
Ja.
Ja. Aber sag mal, du hast ja gerade schon gesagt, du stellst mir jetzt die Frage, was zeichnet das Imposter-Syndrom aus?
Genau.
Willst du meine Version hören?
Ja, sag mal.
Also ich würde sagen, dass man sich einfach einredet, dass man trotz des Jobs, den man macht oder auch trotz der, des Ansehens, das man genießt, eigentlich gar nichts kann.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen, dass man auch auffliegen wird, ne, mit all dem, dass das einfach nicht mehr lange gut gehen kann.
Ja, ich würde sagen, du hast es super erklärt. Also kurz zusammengefasst, bei diesem psychologischen Phänomen leidet man unter einem chronischen Gefühl starker Selbstzweifel, ne?
Mhm.
Und dieses Eders-Imposter-Syndrom, wie man es ganz nennt, wird nicht als eigene psychische Erkrankung eingeordnet, sondern das ist so ein Gesamtkomplex, ja?
Jetzt heißt das Ganze ja Syndrom, ne? Erklär mir und den netten Menschen da draußen doch nochmal ganz kurz, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Syndrom und einer tatsächlich in dem Fall psychischen Erkrankung ist, weil das ist ja jetzt nicht Deckungsgleich, oder?
Also ein Syndrom ist eine Kombination von Symptomen, also die häufig zusammen auftreten und auf eine bestimmte Erkrankung oder einen Zustand hindeuten können. Mhm. Also das beschreibt in der Regel ein klinisches Bild, das durch verschiedene charakteristische Anzeichen gekennzeichnet ist, ohne dass zwangsläufig die Ursache oder der Mechanismus bekannt ist.
Okay, das heißt, das muss keine Erkrankung sein.
Genau, ein Syndrom kann also eine Vielzahl von Ursachen haben und muss nicht zwingend eine eigenständige Krankheit darstellen. Okay. Und eine Erkrankung hingegen, es ist ein definierter medizinischer Zustand, der zum Beispiel durch eine spezifische Ursache oder eine bestimmte Pathophysiologie gekennzeichnet ist, also eine bestimmte Ursache hat, ne?
Ja, oder genau. Ne? Sag mal, und worüber reden wir jetzt beim Imposter-Syndrom? Da reden wir auch nicht über eine als klassisch psychische Erkrankung eingeordnetes Phänomen, ne? Das ist auch ein sogenanntes Syndrom, was sich durch eine bestimmte Symptomatik zeigt, korrekt?
Genau, und das hast du ja schon gesagt, das sind diese, vor allen Dingen diese Selbstzweifel, die sich auch in verschiedenen Formen äußern können. Du hast es ja vorhin gesagt, dass auch diese Fallhöhe sehr groß sein kann und dass man irgendwann das Gefühl hat, irgendwann aufzufliegen mit allem.
Ne? Und auch alles zu verlieren im Zweifelsfall. Ne?
Genau.
Also wenn man jetzt über Leute nachdenkt, die sich über Jahre oder Jahrzehnte hinweg was aufgebaut haben, dann kann das ja auch wirklich eine sehr, sehr unangenehme und wirklich existenzielle Angst sein, die da auftaucht. Ne?
Naja, und wenn man guckt, wie lange setzt man sich mit diesem Syndrom schon auseinander? Also es wurde geprägt Ende der 70er Jahre von zwei Psychologinnen, Dr. Pauline R. Clance und Susan A. Imes. Mhm. Und die haben das in einem Artikel, der 1978 in den USA erschienen ist, erstmals publiziert.
Ja, interessant. Und jetzt taucht das wieder auf. Das ist wieder trendy gerade.
Ja, also es kommt immer mehr und in den sozialen Medien wird das ja auch sehr propagiert. Deswegen haben wir ja gesagt, wir wollen unbedingt auch nochmal zu diesem Thema mal was machen.
Vor allen Dingen, weil es uns beide so umtreibt, ne?
Genau, vor allen Dingen dich. Nein, Quatsch. Aber du hast ja auch schon gesagt, diese typischen Gedankengänge, also wenn die Leute erstmal merken, dass ich ein Betrüger bin oder ich werde meinen Job verlieren oder die führende Position habe ich gar nicht verdient. Das war alles nur Zufall. Ich werde alles verlieren.
Ja,
ne?
Ja.
Und ja, das ist schon spannend.
Aber jetzt hat man ja zum Beispiel auch handfeste Beweise dafür häufig, dass man was kann. Also du kannst auf bereits erzielte Erfolge zurückblicken, hast irgendwelche, wie vorhin auch von dir erwähnt, irgendwelche offiziellen Zertifikate, vielleicht sogar Preise, die dir verliehen wurden.
Genau.
Aber wie erklärst du dir denn, wenn du unter dem Imposter-Syndrom leidest, solche Dinge?
Also meistens wird das dann zurückgeführt auf so externe Faktoren wie Glück oder Zufall. Ne? Mhm. Also Betroffenen ist es dann kaum möglich, ihre eigenen Fähigkeiten dann zu internalisieren, also sprich zu verinnerlichen. Ne? Mhm. Beispielsweise, dass man die Beförderung nur aus eigenem Antrieb verdient hat und dass man dafür auch selbst verantwortlich ist. Mhm. Das können die einfach gar nicht so richtig realisieren. Ne?
Und was passiert in der Folge? Also das ist ja wirklich auch ein Leidensdruck, der da entsteht. Ne?
Ja, also langfristig kann dann dieses Gefühl zu einem Dauerstress führen. Und wir wissen alle, was passiert bei Dauerstress. Das führt dann zu Depressionen. Ne?
Kopfschmerzen.
Ja, genau, das auch natürlich. Das sind dann zusätzliche Symptome, die dann auftreten. Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten und bis hin zur Depression.
Ja, und die typischen Merkmale, das erklärt sich ja eigentlich auch schon, also die Symptome erklären sich daraus ja auch schon, sind ja einfach auch ein fehlendes Selbstbewusstsein, was man dann auch entwickelt. Ne? Der Selbstwert ist im Keller. Man hat ständig negative Gedankenschleifen, man ist übermüdet, weil man natürlich auch die ganze Zeit in so einem Zustand der, ja, man möchte halt irgendwie ständig verhindern, dass man auffliegt, denke ich mal, und sieht überall auch irgendwie Leute, die einem da irgendwie an den Karren fahren könnten. Das kompensiert man wahrscheinlich dann auch durch so eine Überperformance und so einen Perfektionismus und ist ständig auf irgendwie im Alarmmodus sozusagen, wenn man so möchte. Ne?
Ganz genau, ja. Mhm. Interessanterweise ist es so, dass Frauen von dem Hochstapler-Syndrom eher betroffen sind als Männer, was vermutlich auch auf die weibliche Sozialisierung zurückzuführen ist. Und das schlagen wir dann ja wieder den Bogen zu den beiden genannten Psychologinnen. Mhm. Ihr Artikel befasst sich mit erfolgreichen Frauen, die sich in ihrem beruflichen Erfolg für überschätzt hielten. Ne? Mhm. Und die beiden Akademikerinnen kannten dieses Gefühl selbst sehr gut.
Mhm, kann ich mir vorstellen.
Also wenn Skepsis ein täglicher Begleiter dann wird. Ne?
Das war natürlich 1978 auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne?
Ja,
also
ja.
Gerade in der Wissenschaft, das ist ja bis heute leider immer noch ein Thema, aber 78, gut, das war auch eine Zeit, in der der Feminismus auf Hochtouren anlief, aber auf der anderen Seite war es natürlich in diesen klassisch patriarchalisch geprägten Bereichen wie auch der Medizin oder der Psychologie, der Wissenschaft sicherlich nicht leicht für die beiden.
Ja, wusstest du, dass es übrigens auch genau ein Gegenteil zum Imposter-Syndrom gibt?
Ja, tatsächlich habe ich schon mal davon gehört. Das ist der sogenannte irgendwas mit Dunning.
Dunning? Ja, genau. Dunning-Kruger-Effekt. Ne?
Ja.
Also bei denen ist es so, anders als Menschen, die was auf dem Kasten haben und selbst nicht erkennen, bilden sich dann in diesem Fall, also in diesem Dunning-Kruger-Effekt, inkompetenten Menschen ein, dass sie über brillantes Wissen verfügen.
Ja.
Und da fallen mir schon so ein paar Leute ein, wenn ich ehrlich bin.
Ja, auch.
Blick über den großen Teich.
Gerade so in der Weltpolitik. Interessant. Sag mal, die zweite Frage, die mich umtreibt, wenn ich jetzt mal wieder eine Frage stellen darf.
Mhm.
Es gibt ja noch weitere Bezeichnungen, ne? Wenn man über das Hochstapler-Syndrom spricht. Also die wirken ja schon fast niedlich. So Mogelpackungssyndrom oder Schaumschläger-Syndrom. Das klingt mehr nach Kindergeburtstag als nach ernsthaftem Syndrom. Dabei sind ja die Merkmale, die du jetzt genannt hast und mir erklärt hast, alles andere als niedlich und liebenswert und beschneiden ja auch einfach die eigene Lebensqualität der Menschen, die darunter leiden, massiv durch diese negativen inneren Glaubenssätze, die ja wirklich enorm sind. Das heißt ja, der Druck für diese Menschen muss ja zum Teil wirklich wahnsinnig groß sein. Was sind denn die Ursachen für dieses Imposter-Syndrom?
Also Forschung gehen davon aus, dass die Ursachen zwar sehr individuell sein können, ein großer Nenner jedoch die eigenen Kindheitserfahrungen sind.
Mhm.
Also wenn Kinder mit dem Gefühl hoher Erwartungen an sie und ihre Leistung aufwachsen, ist die Tendenz zum Imposter-Syndrom eher höher.
Mhm.
Und der eigene Charakter und persönliche Merkmale mischen sich dann mit diesen Erfahrungen in der Schule oder beim Leistungssport dann immer stets eine gute Performance hinlegen zu müssen.
Mhm.
Und das zahlt dann in die folgende giftige Gleichung ein, also gute Leistung gleich Wert.
Giftige Gleichung, das ist eine sehr schöne Formulierung, Martin.
Mhm.
Das kennen wir ja vielleicht auch von uns selbst als Väter, ne? Dieses, auch wenn wir selber der Meinung sind, dass, oder auch aufgeklärt sind, wissen, es hilft nicht, sondern schadet mehr, dass man dann doch manchmal diesen Impulsen nachgibt und zum Beispiel beim Sport irgendwie ruft, streng dich mal an oder komm, heute schieß doch mal ein Tor. Das ist einfach ein Bumerang-Effekt, den man da im Zweifel auslöst. Ne? Merken wir jetzt gerade, wenn wir darüber sprechen.
Ja, auch diese gegenteiligen Erfahrungen wie starke Überbehütung, also die können dann zu Selbstzweifel führen, weil Kinder oft nicht gelernt haben, durch ihre Selbstwirksamkeit etwas bewegen zu können. Ne?
Wenn man ihnen alles abnimmt, ne?
Ja,
genau. Oder auch ständig sagt, pass auf, das schaffst du nicht, ich helfe dir, ja. Sag mal, es gibt ja sehr extrovertierte Menschen, ich nenne jetzt keine Namen.
Mhm.
Dann gibt es aber ja auch Leute, die sind eher in sich gekehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass die in diesem Zusammenhang dann auch eher dazu neigen, den eigenen Selbstwert geringer einzuschätzen. Und ist das so? Kann sich daraus bei introvertierteren Charakteren dann im Verlauf des Lebens eher so ein sogenanntes Hochstapler- oder Schaumschläger-Syndrom entwickeln? Oder gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse?
Genau wie du sagst, ne? Also dass introvertierte Personen neigen in diesem Zusammenhang einfach eher dazu, den eigenen Selbstwert gering zu schätzen. Das stimmt. Ja.
Mhm.
Aber generell kommt dieses Phänomen in allen gesellschaftlichen Bereichen vor. Und wenn man sich so Studien anguckt, und da gibt es eine Studie insbesondere, da gaben 70% der befragten Personen an, das Gefühl des Betrügertums zu kennen.
Ne? Okay.
Also unabhängig vom Alter, von der Intelligenz oder der Berufswahl.
Mhm.
Also neue Situationen befeuern das Syndrom oftmals stark.
Mhm.
Ein neuer Job, neue Kollegen oder auch neue Herausforderungen. wie sie in der Elternschaft auf einen zukommen können beispielsweise. Mhm. Und das beschneidet dann von den Betroffenen die Zufriedenheit und die Produktivität dann stark. Ne?
Das wird dann zum richtigen Teufelskreis ja auch irgendwann, ne?
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit einer gewissen Grundgelassenheit auch einfach weiterkommt, ne? Dass man da auch einfach das erkennen sollte als das, was es ist. Und das mit ein bisschen, ja, einfach mit einer gewissen Entspanntheit angehen soll. Wobei das natürlich jetzt so leicht gesagt, ne? Wenn man sich nicht gerade in der Situation befindet, ist das immer so eine Binsenweisheit. Mhm. Du weißt ja, ich bin unser Hollywood- und Starbeauftragter hier in diesem Podcast, neben vielen anderen Dingen. Es gibt ja ein paar Stars, die sich wirklich auch dazu bekannt haben, am Imposter-Syndrom zu leiden. Darunter so illustre Namen wie Michelle Obama, die ja irgendwie wirklich Welttourneen macht mit ihren Bestsellern. Dann Tom Hanks, Kate Winslet, Titanic. Und Natalie Portman, die sagen von sich selber, sie kennen diese nagenden Zweifel, die sie begleiten. Also Natalie Portman zum Beispiel hat in einer Rede, die sie gehalten hat vor Harvard-Absolventen, den folgenden nützlichen Hinweis gegeben. Sie sagte, dass die Absolventen ihre Unerfahrenheit nutzen sollten, um ihren eigenen Weg zu gehen. Einen Weg, ich zitiere, der frei ist von der Last zu wissen, wie die Dinge sein sollten. Ein Weg, der durch seine eigenen besonderen Gründe definiert ist. Und ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Schlussfolgerung, dass man sich nicht so stark mit anderen ständig vergleicht, sondern dass man auch einfach sagt, hey, ich bin ein Individuum und ich handle auch individuell. Ne? Hm. Wenn das Hochstapler-Syndrom jetzt keine eigene psychische Erkrankung darstellt, wie du es ja vorhin gesagt hast, dann wäre ja die Frage, ob man da überhaupt von einer Heilung sprechen kann und wie so eine Heilung aussehen könnte. Was kann ich denn tun, wenn ich davon betroffen bin? Hm.
Ja, also erstmal in die Annahme zu gehen und die Selbstakzeptanz zu stärken. Also das ist der Schlüssel. Mhm. Das regelt sich natürlich nicht mal eben von alleine. Es gibt diverse erarbeitete Strategien, die helfen, Schritt für Schritt das Gefühl des Versagens dann sozusagen abzustreifen. Und meist macht es Sinn, sich therapeutischen Support hinzuzuziehen. Ne? Mhm. Also wie entsprechende Verhaltenstherapie und so weiter. Mhm. Also da Menschen mit dem Imposter-Syndrom ihre eigenen Kompetenzen nicht wirklich sehen oder einordnen können, ist es dann ja auch sinnvoll, sich eine Person zu suchen, die eine Einschätzung aus der Außensicht geben kann. Also sich quasi, also das nochmal vermittelt. Ne? Mhm. Und das kann im beruflichen Kontext dann zum Beispiel eine Kollegin oder ein Kollege sein, wo dann auch ein vertrauensvolles Verhältnis besteht. Mhm. Dieses Feedback von außen ist dann hilfreich und stärkend, aber auch dennoch oft mit zwei Hürden verbunden. Also erstens, oft haben sich Betroffene dann quasi aus Argwohn oder und Schutz schon von den meisten Kolleginnen bereits distanziert und wollen das gar nicht so zulassen.
Ne? Also Angst haben aufzufliegen, reden sie gar nicht mehr mit anderen so stark und machen das für sich. Mhm.
Und zweitens können die Personen oft nur schwer mit Komplimenten umgehen. Mhm. Also für viele ist dann halt auch ganz sinnvoll, so ein Erfolgstagebuch zu führen. Mhm. Das ist eine gute Strategie. Also regelmäßig aufzuschreiben, was man geschafft hat. Mhm. Das lässt dann die eigenen Fähigkeiten dann auch leichter erkennen.
Oder auch ein Lob, wenn man jetzt zum Beispiel ein Lob von einem Chef bekommt, dass man irgendwie eine besonders gut strukturierte Präsentation gehalten hat, dass man sich das halt auch dann, ja, schwarz auf weiß nochmal angucken kann, wenn man vielleicht wieder in so ein Loch fällt, ne?
Genau, dass man es immer wieder durchlesen kann und sich dann halt das auch mal nochmal für sich selbst besser einschätzen zu können, ne? Mhm. Dabei geht es dann auch insgesamt um positive Gedanken. Mhm. Das können schon Kleinigkeiten sein. Und die Regelmäßigkeit hilft, die inneren Geister zu vertreiben und negative Glaubenssätze umzuprogrammieren.
Jetzt gibt es so ein, naja, auch so tolle, so New Age-mäßig klingende Sachen. Das sogenannte Growth Mindset oder zu Deutsch Wachstumsdenken. Da habe ich jetzt gelesen, das sei auch eine sinnvolle Herangehensweise an das Imposter-Syndrom. Mhm. Was genau wird denn damit eigentlich gemeint?
Also statt sich fertig zu machen, wenn eine neue Herausforderung ansteht, da sind so Sätze wie, das schaffe ich eh nicht, einfach Gift. Ne?
Okay, aber dann auch wirklich, da gibt es ja auch solche Techniken, dass man sich sozusagen so eine Selbstaffirmation, dass man sich zum Beispiel vor den Spiegel stellt und sagt, ich kann das, ich bin gut, ich gehe da jetzt raus und schaffe das. Da gibt es ja wirklich auch Untersuchungen drüber, glaube ich, dass diese Selbstbestätigung tatsächlich auch eine Auswirkung hat auf die eigene Performance. Ne? Das sollte man dann vielleicht auch nochmal überlegen, ob das nicht einfach dieses Selbstwertgefühl festigen kann, so ganz handfeste Übungen, die man dann auch macht wahrscheinlich. Ne?
Ja, auch für Kinder, ne? Ganz, ganz wichtig, die mit dem Growth Mindset super bei ihrer Lernfähigkeit unterstützt werden können. Ne?
Und einfach dadurch dann auch diese Lernfähigkeit zu entwickeln, den eigenen Wert zu erkennen und nicht von der Bewertung anderer abhängig zu sein. Das sollte ja das Ziel sein und das ist ja natürlich in der heutigen Zeit durch dieses weit verbreitete Belohnungssystem, was ja wirklich in allen Lebensbereichen jetzt eine Rolle spielt, also gerade auch Social Media, wo es wirklich nur noch um Likes geht und um Follower, ganz wichtig, dass man sich da auch manchmal so ein bisschen selber resettet und auf das blickt, was wirklich wichtig ist. Ne?
Ganz genau, ja.
So, jetzt haben wir genügend Schaum geschlagen, finde ich. Und ich danke dir sehr. Jetzt geht es mir auch schon wieder ein bisschen besser.
Ja, war spannend, sich damit nochmal auseinanderzusetzen.
Ja, und ich finde, ich habe mein Unvermögen auch ganz gut kaschiert, zumindest über weite Strecken.
Ja, und ab jetzt führen wir beide dann auch ein Tagebuch, ne?
Allein die Tatsache, dass du trotz deiner akademischen Weihen dich immer wieder dazu herablässt, mit mir zu sprechen, gibt mir einfach ein gutes Gefühl und steigert mein Selbstwert ungemein. Ich danke dir dafür.
Sehr gerne, lieber Daniel.
Bis bald.
Bis bald und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
Glaub an dich.
Ciao.
Ciao.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.